Vielen Dank, Herr Lüdescher, für diese freundlichen, einführenden Worte. Da kann man fast nicht mehr reden nachher, wenn man so viel Vorschusslob und Lorbeeren bekommen hat. Das Ganze hat ja auch ein bisschen ein Problem, wenn man sich derart mit Medizin und mit Wissenschaft in der Medizin beschäftigt, dann entfernt man sich auch etwas von den Leuten auf der anderen Seite, die das, was wir da machen, auch verstehen sollten, vielleicht annehmen sollten, oder die es betrifft, also insbesondere Patienten. Wir machen Wissenschaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir es mit Patienten zu tun, die es handfest betrifft. Und was mir immer am Herzen lag bei allen wissenschaftlichen Arbeiten ist, dass es darum ging, für den Patienten eine Verbesserung zu erzielen. Nur ist es nicht immer so einfach, das auch verständlich zu machen. Darf ich mal in die Runde fragen, wer von Ihnen hat einen medizinischen Bezug? Wer ist Patient im Hinblick auf dieses Thema, nur dass ich ein bisschen die Interessen abschätzen kann? Ja. Es ist viel Wissenschaft drin, das hat vielleicht auch der Vorspann gezeigt, weil nur so können wir uns an ein Thema rantasten und es so bearbeiten, dass es am Schluss auch von unseren Politikern beispielsweise, aber auch von den anderen Kollegen anderer Disziplinen ernst genommen wird. Der Überbegriff der Reihe heißt ja Wendepunkte und Grenzüberschreitungen. Und das ist dieses definitiv. Wenn Sie hier draußen fragen würden, kann man den Diabetes operieren, dann würden wahrscheinlich 95% der Menschen, die Ihnen begegnen, den Kopf schütteln. Und viele würden sogar emotional reagieren und sagen, geht's noch? Das haben wir bisher mit Medikamenten gemacht und das machen wir auch weiterhin so. Die Chirurgen haben da nichts zu suchen. Das ist eine emotionale Geschichte, auch unter Medizinern, aber auch unter Politikern. Und dann geht es noch ein Stück weiter und da möchte ich jetzt anfangen. Ich möchte Sie auf eine Reise mitnehmen, die mich dahin gebracht hat, wo ich eben heute bin. Ich möchte Ihnen auch damit ein bisschen zeigen, warum wir uns so intensiv mit dem Thema befassen und was wir dabei alles entdeckt haben. Und ich hoffe, Sie können das ein bisschen mitentdecken, auch wenn viele wissenschaftliche Folien mit dabei sind. Aber ich versuche, sie Ihnen möglichst so einfach wie möglich zu erklären. Ich möchte die Reise hier beginnen. Die ganze Emotionalität fängt nämlich hier an, bevor wir über Diabetes sprechen. Adipositas. Ein sehr emotional belastetes Thema. Und auch da, wenn Sie da draußen fragen würden, Adipositas, sollte man das operieren? Dann sind es vielleicht nicht 95% der Menschen, die sagen, geht's noch, aber es sind vielleicht 60% der Menschen, die sagen, geht's noch. Und woher kommt das Problem? Darauf gehen wir gleich ein. Ich möchte Ihnen aber nur zeigen, dass es ein Problem ist, vor dem wir uns nicht verschließen können. Und das Bild, das ich Ihnen jetzt zeige, das ist entstanden unter den bisherigen Therapiemöglichkeiten der Adipositas. Das ist die USA 1985, also etwa vor 30 Jahren. Wir gehen das jetzt mal durch. Also was Sie da sehen, ist, weiß bedeutet keine Daten, aber dann geht es hier darum, wer ist adipös. Adipös bedeutet einen Body Mass Index über 30. Das sind, sagen wir mal, etwa 140 Kilo bei 1,70 Meter. Also das sind richtig füllige Menschen. Ich habe einen Body Mass Index von 29. Dass man sich ein Bild machen kann. Und ab 30 ist es quasi krankhaftes Übergewicht per Definition der Weltgesundheitsorganisation. In den USA waren bei hellblau 10% und dann 10-15%. Das können wir jetzt mal durchgehen. 86, langsam kommen die ganzen Staaten dazu. Die Farben werden dunkler. 10 Jahre später ist ganz USA davon betroffen. Und jetzt kommt eine neue Farbe dazu. BMI über 30. Bei mehr als jedem fünften Amerikaner ist die nächste Farbe, Alaska, die ganzen Südstaaten. Jetzt kommt eine neue Farbe dazu, über 25% der Menschen betroffen von dieser Adipositas. Und noch eine neue Farbe dazu, über 25%, Entschuldigung, vorhin waren es 20-24%. Und jetzt über 30% die schraffierten roten Flächen. Jeder dritte Amerikaner ist betroffen. Ist es in Deutschland anders? Nein, es ist genau gleich. Heute sind ein Drittel der Deutschen adipös. Ich rede nicht von Übergewicht, das ist 20 bis 25 BMI, sondern sie sind adipös, krankhaft übergewichtig. Und eine Operationsindikation ist heute gemäß S3-Leitlinien ab einem BMI von 40 gegeben, also nochmal 10 obendrauf. Und was glauben Sie, wie viele Deutsche haben einen Body Mass Index von 40? Das sind jetzt diese Menschen, die so etwa aussehen. Sie dürfen die Hand heben, ich glaube, ich sage Ihnen mal eine Zahl, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1 Million, 1,5 Millionen, 2 Millionen. Es sind 1,6 Millionen Deutsche, die eine Operation bräuchten. Jetzt muss man sich doch mal vor dem Hintergrund darüber nachdenken, dass man denkt, die Chirurgen wollen zu viel operieren. 1,6 Millionen Menschen können wir kaum operieren. Da müssen Sie bei den aktuellen Operationszahlen in Deutschland, das sind 10.000 Operationen im Jahr, 160 Jahre operieren. So. Also um das geht es nicht. Es geht eben um was anderes. Es geht darum, dass die Adipositas eine Krankheit ist. So, jetzt schlage ich die Brücke. Sie wissen vielleicht alle, dass die Adipositas eine Krankheit ist, per se, aber sie ist häufig eben auch mit anderen Krankheiten verbunden. Das ist das sogenannte metabolische Syndrom. Und dazu muss man wissen, dass eben nicht alle Patienten, die einen Diabetes haben, schwer übergewichtig sind. Ich habe jetzt hier mal eingezeichnet, den BMI von 30, das umfasst etwa 45% der Diabetiker, das heißt 55% haben einen BMI unter 30, die kommen noch dazu. Wenn wir jetzt also darüber nachdenken wollen, welche Therapieform wir diesen Menschen zukommen lassen wollen, dann hätten wir also 1,6 Millionen Deutsche, die eine Operation bräuchten für das Übergewicht. Und dann kämen nochmal eben die Diabetiker dazu und das sind in Deutschland, da komme ich gleich dazu, weltweit sind es 400 Millionen, 5 Millionen Todesfälle im Jahr und die Gesundheitskosten weltweit sind 670 Milliarden. Das ist die Karte weltweit, die größeren Kugeln zeigen, wo die meisten Menschen herkommen und das ist auch überraschend wahrscheinlich für Sie. Die meisten Menschen kommen aus Ländern, wo wir es gar nicht erwarten würden, nämlich aus Indien und Asien insgesamt. Es ist eine Riesenwelle, gesundheitsgefährdende Welle, die auf uns zurollt, die man auch als im Englischen Diabesity bezeichnet, also die Kombination von Diabetes und Adipositas. Und an der Stelle müssen wir mal kurz, wollte ich Ihnen wahrscheinlich zeigen, die deutschen Verhältnisse. Für Diabetes bedeutet das, wir haben vorhin von 2 Millionen Schwerstübergewichtigen gesprochen, die eine Operation bräuchten, und jetzt kommen quasi überlappend noch 8 Millionen mit Diabetes mellitus dazu. Wo man darüber nachdenken kann, ob die Operation für die eine Rolle spielt oder nicht. Man muss im Hintergrund haben, was diese Menschen an Gesundheitskosten produzieren. Ein Diabetiker, der Insulin braucht, kostet im Jahr 6.000 Euro. Und das müssen Sie jetzt multiplizieren. In Relation dazu, einfach auch wieder, wenn man denkt, das ist eine Flut an Gesundheitskosten, die auf uns zukommen, wenn man darüber nachdenkt, diese Menschen zu operieren, muss man wissen, dass eine Operation 8.000 Euro kostet. Das muss man gegeneinander mal abwägen. Nur weil viel Politik damit gemacht wird, dass das viel zu teuer wäre, diese Menschen zu operieren. Ein Jahr Insulin kostet 6.000 Euro. Mit Blutzuckermessen. Also die Medikamente plus Messen. Und wenn die Diabetiker eine Folgeschädigung haben, wie zum Beispiel ein Nierenversagen mit Blut, der Notwendigkeit einer Blutwäsche, dann kostet ein Diabetiker im Jahr 20.000 Euro. Und das betrifft etwa 10-20% der Diabetiker. Lifelong. Also man hat ja mal, irgendwann geht der Diabetes los, dann hat man ihn ein Leben lang und dass man dahin kommt, sind etwa 10-20% der Diabetiker. Hier ein bisschen diese Diabetes-Komplikation zusammengestellt. Der Diabetes ist wie die Adipositas eine Krankheit, weil sie als gesundheitsschädigend Zustand auch das Leben verkürzt und zu Komplikationen führt. Auch die Adipositas tut das. Der Diabetes tut es aber noch mehr. Hier sehen Sie mal, was zur Diskussion steht. Es besteht, die Retinopathie bedeutet Augenerkrankung, die zur Erblindung führen kann. Da gibt es die Nervenkrankheit, also die Polyneuropathie mit schmerzhaften Nervenschädigungen, insbesondere an den Beinen. Es gibt die Nierenerkrankung, das habe ich vorhin schon angesprochen, mit Nierenversagen. Es gibt den diabetischen Fuß mit den Ulzera, die Sie sicher auch schon in den Medien gesehen haben. Es gibt aber auch die betroffenen großen Gefäße mit Schlaganfall, weil die Halsgefäße betroffen sind, den Herzinfarkt und die arterielle Verschlusskrankheit mit der Notwendigkeit von Amputationen. Das ist real und ist bei vielen eine Frage der Zeit. Sie sehen hier die genannten Zahlen, 10-20% betrifft eine solche Komplikation, wenn sie Diabetes haben. Wenn wir jetzt nun hingehen und diesen Menschen die bestmögliche Therapie vorenthalten, ist das ein Problem. Das möchte ich mal einfach in den Raum stellen, weil was immer in den Raum gestellt wird zuerst ist, solche Menschen zu operieren, ist ein Problem. Also als wir das zur Diskussion gemacht haben, ob man den Menschen nicht einfach eine Operation zukommen lässt, weil sie effizient und wirkungsvoll ist, hat man uns klar gemacht, dass das eine experimentelle Therapie ist und dass man Menschen nicht als Versuchskaninchen verwenden sollte. Das mal als Vorbemerkung. Das sollte man bis auf die Waagschale werfen gegenüber der Diabetes selber. Ist einen gefährdeten Zustand und vielleicht ist es auch ein Experiment, sagen wir mal, den Patienten eine Therapie vorzuenthalten, die sie vor diesen Komplikationen schützen würde. Also man muss mal, sagen wir mal, das Ganze versuchen, von der anderen Seite her zu betrachten. Aber bevor man natürlich sowas, und jetzt komme ich auf meine Eingangsworte zurück, bevor man sowas in Stein meißelt und zur klinischen Routine macht, braucht man natürlich Daten und Wissen, bevor man sagen kann, welches jetzt besser ist, ob man einen Patienten operieren sollte oder ob man weiterhin Patienten mit der konservativen Therapieform versorgen sollte. Das ist die aktuelle Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Diabetes, DDG. Da lesen Sie Lifestyle-Intervention, das ist das, was jeder Diabetiker zu hören bekommt. Essen Sie weniger. Treiben Sie mehr Sport, weniger Süßes, Ernährungsumstellung und Gewichtsabnahme. Die medikamentösen Therapien, da gibt es Tabletten, das ist dieses Metformin, das ist das häufigst verabreichte. Da gibt es neue Medikamente, diesen GLP-1-Antagonist. Und da gibt es natürlich das Insulin, was in der Regel eben Spritzen bedeutet. Und mir ist zum ersten Mal bewusst geworden, wie lebensqualitätseinschränkend Insulinspitzen ist, nachdem ich mit Patienten zu tun hatte, die zu mir zur Operation kamen und nachher nicht mehr spritzen mussten. Das ist mir an dem Tag aufgegangen, wo ich einem Patienten gesagt habe, wenn Sie noch weiter Gewicht abnehmen, weil diese Operationen führen natürlich auch zur Gewichtsabnahme, dann muss ich Ihnen den Bypass wieder zurückbauen, das kann man machen. Dann hat er gesagt, wenn Sie das machen, nehme ich mir das Leben. Hat er gesagt. Da wurde mir bewusst, dass wir nicht Betroffenen, Ärzte, Politiker, Nicht-Diabetiker, die über solche Sachen entscheiden, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, keine Ahnung haben, was es bedeutet, eine Krankheit zu haben. Und ich habe schon den Begriff gehört, das sind gesunde Diabetiker. Bis dahin wusste ich es nicht. Und sie wollen gesunde Diabetiker operieren. Weil der Patient noch keine Diabetes-assoziierte Komplikation hatte. Aber er hatte einen Diabetes. Und offenbar ist Diabetes haben ein Zustand, der den ganzen Körper betrifft, den man nur spürt, wenn man diese Erkrankung hat oder wenn man sie zwischenzeitlich beispielsweise durch eine Operation verloren hat. Was können denn die konservativen Therapien? Da gibt es ein paar klingende, das sind Akronyme, nennt man das, Addition Cambridge Trial. Also wir Mediziner geben unseren Studien Namen, damit man weiß, wovon man spricht. Aber letzten Endes sind das randomisiert kontrollierte Studien. Das heißt, es sind Studien, da hat man die Hälfte der Patienten per Los in die eine Gruppe geschickt und die anderen Patienten in die andere Gruppe geschickt. Und das Los hat entschieden. Das sind in der Regel große Kohorten, wie man dem sagt. Und hier hat man geschaut, hat denn eine Früherkennung des Diabetes einen Einfluss? Die einen hat man intensiv nachkontrolliert, immer wieder Blutzucker gemessen und die anderen eben nicht, sondern hat gewartet, bis sie gesagt haben, ich habe jetzt Diabetes, also bis sie irgendwie ein Symptom kamen. Und die Linien liegen genau aufeinander. Das heißt, ob sie einen Patienten kontrollieren oder nicht, ob sie es früher kennen oder nicht, hat überhaupt keinen Einfluss auf das Überleben dieser Patienten. Was heißt das in Konsequenz? Früherkennung bedeutet ja, Sie wollen diesen Patienten frühzeitig therapieren. Sie wollen ihm frühzeitig sagen, Achtung, du hast jetzt Diabetes, beweg dich mehr, treib mehr Sport, ess weniger Süßes, nimm Gewicht ab. Das sind die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Diabetes. Wollen Sie ihm früher sagen, als dem anderen, der dann kommt und sagt, jetzt habe ich halt schon Zucker. Was passiert? Gar nichts. Da muss man darüber nachdenken, wie effizient diese Therapieform ist. Da gibt es die Luca-Head-Studie. Die hat Folgendes gemacht, die hat Diabetiker genommen mit Übergewicht und hat gesagt, alles klar, wir behandeln die zwar mit Medikamenten, aber wir glauben, dass diese Patienten aktiviert werden müssen, die müssen sich bewegen, die müssen ein Diätprogramm einhalten und dann wird es besser. Und was Sie hier sehen, ich hoffe, jetzt funktioniert mein Cursor. Die blauen Punkte, da gibt es einen Unterschied, das sind die Patienten, die zur Bewegung angehalten wurden. Da sieht man, dass tatsächlich das Gewicht zuerst runtergeht, wenn die sich anfangen zu bewegen, und dann geht es wieder hoch. Hoppala. So. Und die lila Punkte, das sind die, die man nicht so sehr zur Bewegung angetrieben hat. Da geht es langsam runter und am Schluss sind sie gar nicht mehr so weit auseinander. Ein bisschen. Das hier, das sind die Aktivität, heißt dieses Metz bedeutet Aktivität. Da fangen die sich anfangen mehr zu bewegen, aber dann werden sie wieder faul, wenn man so will. Und dann sind die Unterschiede wieder nicht mehr so groß. Dann gibt es da hier den Hüftumfang und hier gibt es diesen Langzeitzucker, das HbA1c. Und das finde ich besonders faszinierend, schauen Sie mal. Der geht da zuerst runter und dann geht er hoch und nachher gibt es quasi keinen Unterschied mehr. Und was ich Ihnen nicht gezeigt habe, ist in dieser Studie, man hat auch die Lebensqualität gemessen. Und die Lebensqualität war in der Gruppe der Patienten, die sich bewegen mussten, viel schlechter als in der Gruppe, die sich so bewegen durfte, wie sie wollten. Und jetzt kommen wir auf den eigentlichen Endpunkt dieser Studie. Tut mir leid, ich habe da, schauen Sie mal diese beiden Linien an. Die liegen wieder genau auf dem gleichen Ort. Wenn man das Überleben dieser Patienten angeschaut hat, hat sich überhaupt nichts geändert. Und diese Studie, eine konservative Therapiestudie des Diabetes, wurde aus ethischen Gründen abgebrochen, weil den Patienten eine Therapieform aufgezwängt wurde, die nur ihre Lebensqualität eingeschränkt hat, aber hinsichtlich des Eigentlichen, worum es geht, nämlich das Überleben dieser Patienten zu verlängern, keine Wirkung hatte. Das ist eine Therapie, die wir gerne hätten, dass sie was bringt. Patienten müssen sich bewegen, müssen Gewicht abnehmen, dann wird alles gut. Aber es bringt halt nichts. Exakte Blutzuckereinstellungen, ein anderes Thema. Sie müssen das Insulin spritzen, damit der HbA1c, der Langzeitzucker, da ist, wo man ihn haben will. Hier hat man einen etwas gelasseneren Range genommen zwischen 7 und 8, weil die Diabetologen sich darauf geeinigt haben, dass das der beste Ort ist, wo das am sichersten ist. Weil zu tiefer Zucker ist eben auch lebensgefährlich, wenn man den Zucker runterspritzt. Das haben die also hier angestrebt. Und wiederum sieht man wieder etwas Ähnliches. Wenn man jetzt auf diese Komplikationen geht, Myokardinfarkt und plötzlicher Tod, gibt es keinen signifikanten Unterschied. Dieser Wert müsste unter 0,05 sein, damit diese Linien signifikant auseinanderlegen. Und bei den sogenannten mikrovaskulären Komplikationen, da gehört die Erblindung dazu, also und die Nierenerkrankung, da gibt es einen diskreten Unterschied zugunsten der exakten Blutzuckereinstellung, aber kein großer. Hätte man die Retinopathie, also die Augenerkrankung, nicht mituntersucht, gäbe es überhaupt keinen Unterschied. Also Sie können die Nierenerkrankung und die Nervenerkrankung nicht mit einer exakten Blutzuckereinstellung verhindern. Es gibt allerdings auch andere Studien, die haben hier diese Steno-2-Studie zwei Regime untersucht. Das eine Regime, das konventionelle, das ist die obere Linie, hat eine Standard-Diabetes-Therapie gewählt und die intensivierte Therapie hat tatsächlich eine scharfe Einstellung gewählt mit einem HbA1c-Wert unter 7. Also normal ist unter 6. Und die wollten unter 7 gehen, also richtig schön den HbA1c-Wert drücken, um die Komplikation zu verhindern. Und das ist ihnen gelungen mit diesem Regime, wie Sie hier sehen. Man konnte sie quasi halbieren, das war vor 15 Jahren. Diese Ergebnisse könnte man wahrscheinlich so heute nicht mehr reproduzieren, weil sich die Therapie auch verändert hat. Aber man hatte einen Effekt. Jetzt kommt aber die andere Seite, ich habe sie schon anklingen lassen, dieser Medaille. Das ist die sogenannte Accord-Studie. Und diese wurde auch abgebrochen. Warum? Weil die Gruppe, die eine scharfe Blutzuckereinstellung hatte mit einem tiefen HbA1c-Wert, eine höhere Sterblichkeit hatte als die Gruppe, die keine scharfe Einstellung hatte. Also die Therapie, die man heute als Standardtherapie für schwer erkrankte Diabetiker verwendet, ist lebensgefährlich. Das hat die Accord-Studie gezeigt. Das heißt, Sie können schon versuchen, den HbA1c-Wert, also den Langzeitzucker, zu senken in den Bereich, wo es gesund ist, in den Normalbereich und damit Komplikationen verhindern, wie ich bei der letzten Studie, bei der Steno-2-Studie gezeigt habe. Aber Sie nehmen das Risiko auf sich, dass die Patienten an der Therapie sterben, weil die Patienten unterzuckert werden bei diesem scharfen Regime. Und jetzt komme ich wieder auf eine Intermezzo, auf eine Zwischenbemerkung, die Sie zum Nachdenken anregen sollte. Wenn ich Ihnen sage, operieren Sie diesen Diabetiker doch, dann denken Sie alle, mein Gott, das ist lebensgefährlich. Operieren ist was Gefährliches. Wenn ich Ihnen aber sage, geben Sie ihm Insulin, dann sagen Sie, oh, zum Glück kriegt er endlich Insulin, damit er einen gut eingestellten Zucker hat. Von den Patienten, die am Insulin sterben, reden wir nicht. Wir sehen sie aber in der Notaufnahme. Ich will Ihnen nicht sagen, lassen Sie das Insulin weg. Ich sage nur, auch diese Therapie ist nicht ungefährlich und hat ihre Risiken, so wie die Chirurgie. Und am Schluss zählt, welche der beiden Therapieformen oder der Therapieformen, die wir haben, ist die sicherste und die effizienteste, um das Problem der Erkrankung zu lösen. Heute gibt es andere Medikamente, die man sich übrigens an der Chirurgie unter anderem abgeguckt hat. Diese GLP-1-Agonisten, die erhöhen die Empfindlichkeit für Insulin. Und ich werde Ihnen nachher noch zeigen, wenn wir über die Wirkungsmechanismen der Chirurgie sprechen, dass die Chirurgie genau das macht. Sie erhöht das körpereigene GLP-1, das ist ein sogenanntes Incretin. Also, Sie können es entweder in Tablettenform zu sich nehmen oder Sie können eine Chirurgie bekommen, die Ihren Organismus so reguliert, dass das GLP-1 ansteigt. Das zeige ich Ihnen nachher. Was aber auch interessant ist mit diesem neuen Medikament, das übrigens auch sehr teuer ist, ist das hier unten. Das müssen Sie sich anschauen. Da muss ich Sie einmal mit einem medizinisch oder wissenschaftlichen Begriff belästigen. Das ist diese NNT, das heißt Number Needed to Treat. Diese Zahl müssen Sie gar nicht so sehr verstehen. Sie sehen, dass die Linien tatsächlich ein bisschen auseinandergehen. Dieses Liraglutid, das ist dieser GLP-1-Agonist, dass die Empfindlichkeit auf das Insulin, das Sie haben, erhöht und deshalb brauchen Sie weniger Fremdes, Gespritztes und der Diabetes erholt sich ein bisschen. Aber damit Sie eine Komplikation verhindern, eine einzige, bei einem Patienten, müssen Sie, das heißt Number Needed to Treat, wie viele Patienten müssen Sie behandeln, bis Sie einen Fall positiv beeinflusst haben. Und das sind für den kardiovaskulären Tod 100. Also, das heißt 102. Das heißt, 101 Patienten nehmen dieses Medikament umsonst, damit dieser eine Patient sein Leben nicht verliert. Das muss man einfach als Größe sehen, um ein Gespür zu entwickeln, wie effizient eine Therapie ist. Das kann man machen, natürlich. Wenn man ein Leben rettet und damit 100 umsonst behandelt, ist das vielleicht wertvoll, also ist das richtig. Aber man kriegt ein Gefühl für die Effektivität der Therapie. Und wenn Sie dann weiter nach unten rutschen, dann sehen Sie, wenn es also um Schlaganfälle geht, die man verhindern will, dann müssen Sie 430 Patienten behandeln, bevor Sie einen Schlaganfall mit verhindert haben. So, Und jetzt komme ich, also das ist die Ausgangslage. Und jetzt komme ich eben zu den Grenzüberschreitungen und den Wendepunkten. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man das hört, und ich kann Ihnen sagen, auch den Diabetologen geht es so, hat man das Gefühl, dass man erstens den Diabetes als Krankheit noch nicht richtig verstanden hat und zweitens nicht das Gefühl, dass man eine effiziente und wirkungsvolle Therapie gefunden hat. Das ist die Ausgangslage. Das habe ich Ihnen versucht, ein bisschen mit diesen Darstellungen zu zeigen. Ich zeige Ihnen jetzt mal eine Gegengeschichte. Das ist der Wendepunkt. Das ist ein Patient von uns. Der wurde auf unsere Kosten in einer Studie operiert. Das Universitätsklinikum Heidelberg hat diese Operation bezahlt, weil die Krankenkasse diese Operation nicht bezahlt. Die gehört nicht zum Leistungskatalog. Und als wir die Krankenkassen angefragt haben, ob sie für eine Ausnahmeregelung von 20 Patienten die Patienten bezahlen, haben sie uns gesagt, wir bezahlen keine experimentelle Chirurgie. Da kommt der Satz her. Das ist ein Herr, 116 Kilo, hat ein BMI von 34, das ist eben außerhalb der S3-Leitlinie, der Patient kriegt keine Operation für sein Übergewicht. Er hat aber auch Diabetes, er hat mehrere Medikamente, die Sie da unten sehen können. Und er hat schon Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck, Polyneuropathie, das ist eben die schmerzhafte Nervenerkrankung, die ihm Wadenkrämpfe und Potenzstörungen macht. Und er sagt, er hat eine schlechte Lebensqualität. Dann haben wir ihn operiert und das ist passiert. Im April 2012, Magenbypass. Am ersten Tag nach der Operation war sein Blutzucker normal. Er hat seit diesem Tag bis heute kein Insulin mehr benötigt. Am siebten Tag nach der Operation sind die Wadenkrämpfe verschwunden und sechs Monate nach der Operation ist dieser Zustand bestehen geblieben. Er hat noch ein Medikament gebraucht, das Nifedipin gegen den Bluthochdruck. Sein Körpergewicht hat sich quasi normalisiert. Ein BMI von 25 ist normal. Und seine Lebensqualität hat sich verbessert. Und das ist das, was er uns geschrieben hat nach einem Jahr. Unaufgefordert, sondern einfach als Feedback, was für ihn diese Operation bedeutet. Er ist schlank geworden, er ist normalgewichtig geworden und er hat sich bedankt für 5-mal ein neues Leben. Blutdruck weg, Insulin weg, mehr Power, keine Wadenkrämpfe mehr und Potenz wieder da. Und diese Erkenntnis, dass die Wadenkrämpfe am siebten Tag weggingen, hat unseren Diabetologen insbesondere, also unseren Internisten, bewogen nachzudenken. Weil bis jetzt haben wir die diabetische Neuropathie ist eine Folgeerkrankung des Diabetes. Wir gehen mal ein bisschen zurück nochmal. Übergewicht ist eine Ursache für Diabetes, eine der Ursachen. Diabetes ist eine der Ursachen für Folgeerkrankungen wie schmerzhafte Nervenerkrankungen. Jetzt operieren wir den Patienten. Am Tag nach der Operation ist er noch kein Gramm leichter wie vor der Operation. Sein Diabetes müsste immer noch da sein, weil die Ursache ist ja noch gar nicht weg. Er hat immer noch sein Übergewicht. Und wir müssten davon ausgehen, dass zuerst einmal der Diabetes verschwinden muss, bevor sich seine Begleiterkrankung, denn die Neuropathie, erholen kann. Diese Kette passiert aber nicht, sondern es verschwindet alles gleichzeitig. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir die Krankheit noch nicht verstanden haben. Das geben die Diabetologen an diesem Punkt selber zu. Weil wenn sie eine Ursache wegnehmen, müssen sie warten, bis sich die Folge erholt hat. Wenn alles gleichzeitig verschwindet, muss man davon ausgehen, dass alles eine gemeinsame Ursache hat, die tiefer liegt, die wir noch nicht verstanden haben. Das heißt, der Diabetes und die Neuropathie sind Krankheitsbilder einer Krankheit, die wir noch nicht verstanden haben. So müsste es gehen. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Wie sind wir dann überhaupt dazu gekommen, Diabeteschirurgie zu machen? Es hat hier angefangen bei der Adipositaschirurgie und deshalb habe ich Ihnen auch die Slides am Anfang gezeigt. Die Adipositas-Epidemie mit all ihren Folgeproblemen. Adipositas ist lebensverkürzend, insbesondere wenn Sie als junger Mensch Adipositas haben. Und zwar Jahre. Deshalb hat man nach einer effizienten Form gesucht, Adipositas zu beheben. Man hat das natürlich am Anfang mit Diäten, mit Gewichtsreduktionsprogrammen, mit Tabletten versucht und man ist immer gescheitert. Deshalb ist man quasi nicht um die Chirurgie herumgekommen Und die Chirurgie hat sich über 30 Jahre hinweg jetzt entwickelt. Und das sind die Verfahren, die wir heute haben. Das, was ich da durchgestrichen habe, machen wir heute nicht mehr. Das ist die Vertical Banded Gastroplastie. Das Magenband ist schwer auf dem Rückzug. Das hat man vor 20 Jahren sehr häufig gemacht. Und heute werden vor allem der Magenbypass, die Umgehung des 12-Fingerdarms, des größten Teils des Magens und des oberen Dünndarms und der Schlauchmagen gemacht. Das ist eigentlich die Magenverkleinerung, und zwar die dauerhafte Magenverkleinerung. Wie geht das? Ich zeige Ihnen jetzt ein Video, damit Sie mal sehen, was das bedeutet, so einen Patienten zu operieren, weil viele stellen sich darunter ganz schreckliche Sachen vor. Früher, vor 30 Jahren, hat man diese Patienten tatsächlich am offenen Bauch operiert. Das heißt, die haben einen Schnitt bekommen bei diesen großen Bäuchen, die waren bis einen Meter lang. Und die Wundkomplikationen waren schrecklich. Und die Operationen haben lang gedauert und die Patienten haben sich schlecht erholt. Die Patienten sind an dieser Operation auch gestorben. Und natürlich erzeugt das ein Bild der Verstümmelung. Und was machen wir denn mit diesen Patienten? Das ist heute anders. Diese Chirurgie hat sich entwickelt und heute wird diese Operation praktisch zu 100%, es gibt kaum eine Operation, die praktisch zu 100%, aber die schon minimalinvasiv gemacht wird. Sie sehen hier, wie die Zugänge sind. Das sind 5 kleine Röhrchen, maximal 12 mm im Durchmesser, über die eine Stabkamera eingeführt wird. Und dann werden mit besonderen Instrumenten solche Operationen gemacht. Ich zeige Ihnen jetzt mal eine Magenverkleinerung als Beispiel. Was wir hier haben, ist ein Versiegelungsinstrument, das erzeugt Hitze, so dass keine Blutungen entstehen und es kann gleichzeitig schneiden. Und so sieht es tatsächlich aus. Also Sie können auch Chirurg werden, ohne dass Sie Blut sehen können, weil wir so gute Instrumente haben, die uns die Blutungen verhindern. Was Sie da oben sehen, ist die Leber, die hochgehalten wird. Und da wird entlang des Magens, den Sie da sehen, das sogenannte Netz, Fettnetz ist das, das ist ein Fettspeicher, abgelöst, der den Magen hier in seiner Umgebung hält. Und danach wird eine sogenannte Kalibrierungssonde eingefügt, die ist 14 mm im Durchmesser, damit wir wissen, wie viel wir zurücklassen. Und entlang dieser Kalibrierungssonden wird mit einem sogenannten Stapler-Gerät, das ist ein Gerät, das maschinell Klammern setzt, die 3 Reihen auf der einen Seite, 3 Reihen auf der anderen Seite, und dann wird zwischen diesen 3 Reihen das Gewebe durchtrennt und so 80% des Magens abgetrennt und über einen 15 mm Schnitt aus dem Bauch entfernt. Diese Operation dauert 30 Minuten und der Patient verlässt das Krankenhaus nach 3 Tagen. So. Das nächste zeige ich Ihnen, glaube ich, nicht. So sieht das aus, was wir entfernt haben. Und das Weiße, was Sie da sehen, das ist die Kontrastmitteluntersuchung. Da sieht man, dass tatsächlich aus diesem Magen eben noch ein Schlauch geworden ist. Das Gleiche können Sie machen, wenn Sie einen Magenbypass machen wollen. Ich zeige Ihnen sicher nicht die ganze Operation, aber Sie können auch komplexere Operationen genauso über 5 kleine Röhrchen machen, wo Sie eben, Sie sehen es hier auf der rechten Seite, den größten Teil des Magens ausschalten von der Nährstoffpassage, sowie den 12-Fingerdarm und den oberen Dünndarm. Und diese Umgehung, die erzeugt erstens einen Gewichtsverlust, aber sie erzeugt eben noch ganz andere Dinge, die ich Ihnen später zeigen werde, die eben dann letzten Endes zur Diabetes-Beeinflussung führt. Das habe ich schon angedeutet, diese Chirurgie ist bei weitem nicht mehr das, was wir von ihr wissen von vor 30 Jahren. Heute ist sie schnell gemacht, sie wird minimalinvasiv gemacht, sofern sie in erfahrenen Händen gemacht wird und sie wird deshalb auch nur in Zentren gemacht. Und wenn sie in Zentren gemacht wird, da sehen Sie jetzt Zahlen aus USA, 15.000 Patienten ausgewertet, dann ist eine Komplikationsrate von 5% etwa, also 7,3 über alle, aber wenn Sie die sichereren Verfahren nehmen, wie die Schliefgastrektomie, da sind Sie bei 5% und die Sterblichkeit an dieser Operation, also dass Sie an der Operation sterben, liegt etwa bei 5 auf 1000, 5 Promille. Das ist sehr wenig, wenn ich Ihnen vorhin gesagt habe, wie eben auch Insulin gefährlich sein kann. Aber am Schluss kommt es darauf an, wie viele diese Therapie überstehen und davon ihr profitieren. Das ist das Erste, was wir gelernt haben von der Übergewichtschirurgie. Wir haben sie also gemacht, über 30 Jahre hinweg. Dann gab es eine Studie in Schweden, und wenn es die nicht gäbe, würden wir heute immer noch nicht würden immer noch ganz viele Patienten diese Chirurgie nicht bekommen, obwohl sie sie dringend bräuchten. In Schweden hat man 10.000 Patienten untersucht und sie gefragt, ob sie sich operieren lassen wollen oder nicht. Man konnte sie nicht zufällig zuteilen, sondern man hat ihrem Wunsch entsprochen. Und man hat aus diesen 10.000 Patienten 2.000 genommen, die sich operieren ließen und 2.000, die sich nicht operieren ließen und hat die beobachtet über heute 20 Jahre hinweg. Und das ist das, was rauskam. Die oberste Linie ist die der Patienten, die keine Operation bekommen haben, die versucht haben, mit Diäten und anderen Formen Gewicht zu verlieren. Sie haben nichts verloren. Die Erfolgschance mit konservativen Therapieformen liegt etwa bei 5%. Also einer auf 20 schafft es. Unten sind alles verschiedene Therapieformen der chirurgischen Art. Die haben alle Gewicht verloren, aber noch viel wichtiger ist es, dass sie nicht mehr ihr Ausgangsgewicht wieder erreicht haben. Das heißt, es scheint auch dauerhaft zu sein, der Gewichtsverlust. Sie können Gewicht abnehmen, das wissen alle, die es schon mal probiert haben, mehrere Kilos, auch 10, 20, 30 Kilo, aber die meisten nehmen es eben wieder zu. Und zwar höher als das Ausgangsgewicht. Das hat damit zu tun, dass unser Körper sich an diese Kalorienreduktion gewöhnt, den Grundumsatz runterfährt, wie ein Eisbär im Winterschlaf. Und wenn sie dann wieder anfangen zu essen, dann schlägt eben das zu. Dafür ist unser Organismus eingerichtet, sich zu schützen vor schlimmeren Tagen, wo es nichts mehr zu essen gibt. Viele wissen nicht, dass diese Studie, die ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe, sie wird häufig gezeigt, um zu zeigen, dass Chirurgie besser Gewicht reduzieren kann als Medikamente oder Diäten. Aber sie wurde nicht dafür gemacht. Sie wurde dafür gemacht, zu zeigen, dass die Patienten, die eine Chirurgie bekommen, länger leben und besser überleben, inklusive des Operationsrisikos. Diese beiden Linien, die Sie da sehen, oben ist die Kontrolle, heißt, das sind die Patienten, die keine Chirurgie bekommen haben, und unten sind die Patienten mit Chirurgie, Surgery. Sehen Sie, das ist die kumulative Mortalität, also alle Sterbefälle aufgereiht über die Zeit. Und da sehen Sie, dass diese beiden Kurven signifikant auseinandergehen. Die obere Kurve liegt deutlich höher als die untere. Nach 16 Jahren sind 12% kumulativ gestorben in der Kontrollgruppe und nur 8% in der chirurgischen Gruppe. Es sind 4% Unterschied. Bei einer großen Patientengruppe macht das sehr viel aus. Woher kommt diese Senkung der Mortalität? Jetzt komme ich langsam aufs Thema des Diabetes. Das Problem ist, dass Übergewicht gefährlich ist. Lebensgefährlich. Und häufig ist es deshalb lebensgefährlich, weil es eben mit einer metabolischen Begleiterkrankung einhergeht. Irgendwann ein bisschen zu viel Gewicht ist, sagen wir mal, nicht schlimm. Aber irgendwann gerät das System aus den Fugen und der Patient dekompensiert metabolisch, wie man eben sagen will. Die Patienten sehen auch anders aus als ein sogenannt gesunder Übergewichtiger. Und dann wird es lebensgefährlich, weil dann, wenn Diabetes dazukommt, wenn Bluthochdruck dazukommt, wenn Lipidstoffwechselstörungen dazukommen, dann haben diese Menschen häufiger Herzinfarkte, Schlaganfälle, als die Patienten, die eben normalgewichtig sind und diese metabolische Störung nicht haben. Und das ist hier gezeichnet, bei dieser Population, die ich Ihnen gezeigt habe, haben das Ganze untersucht, nach kardiovaskulären Ereignissen und konnte zeigen, dass es eben auf diese zurückgeht. Die Patienten mit Chirurgie hatten weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle als die Patienten ohne Chirurgie. Dann hat man bei diesen Patienten immer noch die gleiche Studie zufällig eben das entdeckt. Man hat zuerst mal gesehen, die Patienten leben länger. Dann hat man sich gefragt, warum? Man hat gewusst, das metabolische Syndrom ist lebensgefährlich. Dann hat man sich gefragt, ja, passiert denn vielleicht metabolisch etwas bei diesen Patienten? Und tatsächlich, was man zufälligerweise gesehen hat, ist, dass 72%, das ist da bei der ersten Kolonne, die höhere Säule, 72%, die einen Diabetes hatten, haben ihren Diabetes innerhalb von 2 Jahren verloren. Während es in der konservativen Gruppe mit Gewichtsreduktion, Lifestyle-Maßnahmen, das, was die Deutsche Gesellschaft für Diabetes-Therapie empfiehlt, es nur 20% waren. Natürlich kommt es wieder zurück, das liest man heute auch in der Presse. Diabetes-Chirurgie ist nicht nachhaltig, sie wirkt nur ein bisschen und nur kurz. Das stimmt. Sie kommt zum Teil wieder zurück, aber nach 10 Jahren sind es immer noch ein Drittel, die in Remission sind, die immer noch keinen Diabetes haben. Während es in der konservativen Gruppe nur noch 13% sind. Also sind immer noch dreimal mehr mit der chirurgischen Therapie in Diabetes-Remission gegenüber der konservativen Therapie. Man muss es halt vergleichen, wenn man sagt, es kommt wieder zurück, weil die konservative Therapie hat eben auch ihre Grenzen. Das Ganze ist inzwischen an großen Kohorten untersucht. Sie sehen hier rund 35.000 Patienten, hat man angeschaut. Und da gibt es Erfolgsraten bis über 90%, wenn Sie, sagen wir mal, die Luxuschirurgie anwenden, die sogenannte biliopankreatische Diversion. Das ist das, was wir da draußen sehen. Da haben wir Erfolgsquoten von über 90%. Aber das ist auch eine gefährliche Chirurgie. Die wird heute sagen wir mal, sehr selten gemacht, nur in Ausnahmefällen. Wenn Sie aber den Magenbypass nehmen, der heute am häufigsten gemacht wird, dann haben Sie über 2 Jahre, also nach 2 Jahren, immer noch 80% der Patienten, die ihren Diabetes verloren haben, wenn sie den mal einen hatten. Das ist nicht schlecht. Und ich zeige Ihnen gleich noch, was das bedeutet in Relation zur konservativen Diabetestherapie. Ich habe ja vorhin angesprochen, was es bedeutet, den HbA1c-Wert massiv zu senken, damit es auch wirkungsvoll ist. Das macht die Chirurgie. Wenn Sie jetzt in einer randomisiert kontrollierten Studie, das hat man hier jetzt gemacht, bei Schwerstgewichtigen, also mit BMI über 35, hingehen und sagen, ich nehme 50 Patienten mit Insulin, also konservativ therapiert, 50 Patienten mit einem Magenbypass und 50 Patienten mit einer biliopankreatischen Diversion. Das sind diese Kürzel da unten. Die biliopankreatische Diversion ist, wie gesagt, die Luxuschirurgie, die auch gefährlich ist. Aber dann sehen Sie, der mit Insulin hat natürlich nie eine Remission erreicht, weil die Remission bedeutet einen HbA1c-Wert unter 6,5, also im Normalbereich, ohne Medikamente. Das schafft die konservative Therapie per Definition natürlich nicht. Sie brauchen ja die Medikamente, um den HbA1c-Wert zu senken. Die Chirurgie schafft das aber. Sie sehen es, der Magenbypass hat es nach 2 Jahren bei 75% der Patienten geschafft, diese Patienten ohne Medikamentenbedarf in einen HbA1c-Wert zu bringen von unter 6,5. Da, wo es mit Insulin lebensgefährlich wird, leben diese Patienten mit ihrer Chirurgie, weil der Organismus des Körpers sich normalisiert hat. Das ist jetzt an den schwerst übergewichtigen Patienten, weil da haben wir diese Chirurgie immer gemacht. Wenn wir aber denken, dass das Ganze gar nicht so viel zu tun hat mit der Gewichtsreduktion, sondern dass da bei dieser Chirurgie irgendwas passiert, was wir noch gar nicht so richtig verstehen, aber es passiert. Es passiert am ersten Tag nach der Operation, dass diese Patienten ihren Diabetes verlieren, dann müsste das doch eigentlich auch gehen, ohne dass diese Patienten schwerst übergewichtig sind. Und erst dann reden wir von eigentlicher Diabeteschirurgie, wenn wir nicht mehr auf den BMI schauen, sondern nur noch auf die Krankheit des Diabetes. Hätte ich Diabetes, könnte ich in der Studie, die wir durchgeführt haben, operiert werden. Und ich würde mich auch operieren lassen. Wie sieht es dann aus? Inzwischen sind auch hier randomisiert kontrollierte Studien gemacht worden. Ich zeige Ihnen diese. Da hat man alle Patienten unabhängig des BMIs eingeschlossen, nach 12 Monaten geschaut. Und was man hier jetzt zugelassen hat, und gibt es bei Insulin auch eine Prozentzahl, ist, dass man Medikamente nehmen durfte, Diabetes-Medikamente, aber man muss einen gewissen HbA1c-Wert erreichen. Das nennt man dann Kontrolle, nicht mehr Remission, sondern Kontrolle, Diabeteskontrolle. HbA1c war unter 6,0 gefordert und selbst dann, wenn Sie Insulin haben dürfen und den Zielbereich von unter 6,0, das ist der normale Bereich, erreichen müssen, schaffen die das mit Insulin nur in 12% der Fälle. Während mit der Sleeve-Gastrektomie, da sind jetzt andere Gruppen verglichen worden, es 40% waren und beim Magenbypass auch nur noch 40%. Ist jetzt halt die Frage, warum sind es hier nur noch so wenige? Da sieht man mal, die Studienlandschaft sieht natürlich eben, ist vielfältig und irgendwo liegt die Wahrheit dazwischen. Hier waren es nur noch 40%, aber es waren immer noch 4-mal mehr als mit der konservativen Therapie. Und der ganze Effekt, ganz wichtig, bleibt bestehen. Inzwischen gibt es die 5-Jahres-Ergebnisse, ich habe Ihnen jetzt die 3-Jahres-Ergebnisse hier mitgebracht, bei den 5-Jahres-Ergebnissen sieht es genau gleich aus. Entscheidend ist, dass Sie mit der medikamentösen Therapie, wenn die Studie anfängt, tatsächlich die Patienten runterprügeln können, ich nenne es mal so, mit einem harten Regime, viel Bewegung, Lifestyle-Maßnahme und Insulin jeden Tag schön gespritzt nach Basis-Bolus-Prinzip. Aber diese Patienten steigen mit ihrem HbA1c-Wert nach 3 Jahren wieder an. Das ist die oberste Linie. Während die chirurgischen Patienten unten bleiben. Ähnliche Erfahrungen wie mit der Übergewichtstherapie. Sie können mit konservativen Maßnahmen das Übergewicht senken, aber es steigt wieder an. Sie können mit Medikamenten Ihren HbA1c-Wert runterprügeln, aber sei es eine Frage der Disziplin, sei es eine Frage des Wirkungsverlusts der Medikamente, steigt der HbA1c-Wert wieder an. Und das hat uns fasziniert. Und wir haben gesagt, wir müssen doch endlich mal offen über dieses Thema reden. Und damit wir das können, müssen wir mal schauen, was denn an Wissenschaft zu dem Thema schon gemacht wurde. Und es war erstaunlich, wie viel Wissenschaft weltweit schon gemacht wurde. Ich habe Ihnen jetzt eine randomisierte kontrollierte Studie gezeigt. Das ist der Luxusartikel der klinischen Studien. Wenn Sie Patienten zufällig einer Gruppe zuteilen, dann müssen die Patienten zuerst mal auch mitmachen wollen. Aber es ist lebenswichtig für die Wissenschaft und für die Medizin, dass man solche Studien hat, weil dann kommt die Wahrheit an den Tag. Tatsache ist, dass wir haben eine sogenannte Meta-Analyse gemacht von randomisiert kontrollierten Studien und von vergleichenden Studien und waren überrascht. Es gab 13 Studien, wovon 7 randomisiert kontrolliert waren. Das heißt, die Ärzte haben sich echt Mühe gemacht, diesem Phänomen nachzugehen, weil es offenbar weltweit ganz viele Mediziner fasziniert hat. Und was kam raus? Wenn Sie jetzt also alle randomisiert kontrollierten Studien in einen Topf werfen und statistische Methoden anwenden, kommen Sie zum höchsten verfügbaren Level an Evidenz, das ist 1a, besser geht es nicht. Das, was da rauskommt, ist, würde man sagen, wahr, unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Und dann gibt es hier, da hat man den HbA1c-Wert in diesen Gruppen angeschaut, und da konnte man sehen, das ist die Zahl da unten, der HbA1c-Wert lag in der, können Sie das lesen? Nicht gut, oder? Ich lese es Ihnen vor. Der HbA1c-Wert lag in der chirurgischen Gruppe im Durchschnitt 1,4 Punkte tiefer als in der konservativen Gruppe. Ist das viel? 6 versus 7,4. 6 ist normal, 7,4 ist schwer krank. Diabetesremission, ich habe es Ihnen schon vorhin erklärt, Diabetesremission bedeutet, Sie kriegen die Therapie. Der Patient braucht nach der Therapie keine Medikamente mehr und hat einen normalen HbA1c-Wert, also einen normalen Langzeitzucker. Und damit das auch nicht gemogelt ist, wird 1 Jahr nach Therapiebeginn gemessen. Dann ist man in Remission. Und das erreichen, diese Zahl 14 da unten ist eine Verhältniszahl, bedeutet, 14 Mal häufiger haben das Patienten erreicht, die Chirurgie bekommen haben, als Patienten, die konservativ therapiert wurden. Also 14 da drin sitzen, hat einer erst mit konservativer Therapie geschafft und die anderen 13 mit Chirurgie. Und umgekehrt eben dann nicht. Glykämische Kontrolle. Wenn wir sagen, es ist egal, ob die Patienten noch Medikamente dazu haben, auch Hauptsache, sie haben einen HbA1c-Wert im Zielbereich, im normalen Bereich, da sieht es ein bisschen besser aus, wenn sie die Medikamente zulassen. Aber auch dann schafft es die Chirurgie 8-mal häufiger als die konservative Therapie, diese Patienten in einen gesunden HbA1c-Wertlevel zu bringen. Und das ist relevant, weil wir haben gelernt, und ich habe es Ihnen bei der Steno-2-Studie gezeigt, wenn Sie die Patienten in einen gesunden HbA1c-Wert bringen, dann senken Sie auch die Langzeitkomplikationen. Das Problem beim Insulin ist nur, dass es in diesem Bereich gefährlich wird und die Patienten an der Insulintherapie sterben können. Das ist das Problem und deshalb haben die Diabetologen angefangen, in einen HbA1c-Bereich zu gehen, wo es nicht mehr so gefährlich ist, aber auch nicht mehr so wirkungsvoll hinsichtlich der Verhinderung von diabetes-assoziierten Komplikationen. Die Chirurgie macht das einfach auf dem Vorbeiweg. Wir wissen nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Sie kriegen die Chirurgie und danach ist der HbA1c-Wert im Normalbereich. Wir verstehen langsam, wie es funktioniert. Ich komme noch dazu. Bluthochdruck gilt das Gleiche. Bluthochdruck wird 4-mal besser therapiert durch Chirurgie. Und Dyslipidämie, also das sind die Cholesterinstörungen, für die man Cholesterinsenker nimmt, 5-mal häufiger in den Griff bekommen mit der Chirurgie. Das ist die aktuelle Studienlage zum Thema Diabetestherapie, Chirurgie. versus das, was wir an konservativen Therapieformen zur Verfügung haben. Zugegeben, GLP-1, das ich Ihnen gezeigt habe, war damals noch nicht dabei. Natürlich verändert sich die konservative Therapie auch. Und ob es heute noch das Gleiche wäre, wissen wir nicht. Aber es ist zu vermuten, dass die konservative Therapie auch heute mit den Medikamenten, die wir haben, ich werde es Ihnen noch zeigen, nicht so effizient sein kann. So, wie gesagt, wir waren fasziniert von diesen Ergebnissen. Und da geht man als Wissenschaftler, wenn man geschaut hat, was international passiert, hin und schaut, was es denn in den eigenen Erfahrungen bedeutet. Können wir das reproduzieren oder ist das gelogen alles? Und wir haben eben, das habe ich vorhin angesprochen, da war ein Patient drunter, den ich Ihnen gezeigt habe, 20 Patienten auf eigene Kosten am Universitätsklinikum Heidelberg operiert. Diese 20 Patienten, 10 Frauen, 10 Männer, haben einen Magenbypass bekommen. Alle Patienten mussten einen Diabetes mellitus haben, einen Body Mass Index in einem Bereich, damit sie keine Adipositas-Chirurgie bekommen konnten. Also alle unter BMI 35, so wie ich. Und dann hat man uns gesagt, geht es Ihnen noch, gesunde Diabetiker zu operieren? So sind wir gestartet in diese Studie. Da habe ich den Begriff des gesunden Diabetes kennengelernt. Alle mussten mindestens 3 Monate insulinbedürftig sein, das heißt, es war ein fortgeschrittener Diabetes und der HbA1c-Wert musste über 7 liegen, das heißt, der HbA1c-Wert war schlecht einzustellen und sie mussten eine Pankreas-Selbstfunktion haben, das war diese CPVT-Werte, das soll sich nicht kümmern. Das ist das, was rauskam. Da können wir kurz durchgehen. Wir haben nach 2 Jahren geschaut, 22 Monaten. Der BMI-Wert war vor der Operation bei 32, also krankhaft, und nach der Operation im Normalbereich. Das heißt, ein BMI unter 25 ist normal. Das entspricht einem Übergewichtsverlust von über 100%. Und der HbA1c-Wert war nicht ganz normal, weil da gab es natürlich auch noch Ausreißer, aber er war 1,5 Punkte niedriger als vorher mit der konservativen Therapie. Insulinfrei waren bei uns nach 2 Jahren 70%. Das ist das, was wir vorhin gelesen haben vom Bypass, 70-80%. Und 95% der Patienten konnten ihre Insulindosis um mindestens 80% senken. Das heißt, fast 100% der Patienten hatten einen Therapieerfolg durch die Chirurgie. Und dann kam das Faszinierende, das habe ich Ihnen an diesem Patienten schon gezeigt. Das war wirklich neu, weil das hat man weltweit nicht für möglich gehalten. Und inzwischen ist diese Veröffentlichung auch sehr viel zitiert, weil es wirklich eine scharfe Beobachtung war unseres Endokrinologen. Wir haben die Patienten nicht selber nachkontrolliert, weil sonst wirft man uns vor, dass wir den Patienten etwas suggerieren. Ne? Das geht ganz leicht. Sie haben doch jetzt keine Probleme mehr, oder? Das kann man als Patient, an dem Arzt, dem Patienten sehr leicht einreden. Deshalb haben wir den Patienten durch einen fremden Arzt, einen Diabetologen, nachkontrollieren lassen. Und er hat angefangen, die ersten 8 zu kontrollieren. Und dann haben die ihm berichtet, von selbst, ohne gefragt zu werden, ich kann die Badezimmerfliesen wieder fühlen. Ich fühle wieder, dass es kalt ist im Bad. Da hat er gedacht, da stimmt was nicht. Weil die Neuropathie an den Unterschenkeln führt dazu, dass man kein Temperaturempfinden mehr hat und keinen Vibrationssinn mehr hat. Und deshalb hat er nach dem 8. Patienten, deshalb sind hier nur 12 drin, diese N gleich 12, angefangen mit diesen Patienten einen standardisierten Fragebogen auszufüllen, den diese Patienten auch ausfüllen müssen, wenn sie Medikamente bekommen, um diese Neuropathie positiv zu beeinflussen. Der ist etabliert, validiert, da weiß man, dass das, was da rauskommt, etwas zu heißen hat. Und was kam heraus? Da müssen Sie sich diese Säulen anschauen. Am Anfang waren mehr als die Hälfte der Patienten bei fast 10 dieses Wertes. Das ist der höchste Wert. Nach 3 Monaten waren sie bei 0. Von 10 auf 0. Und was viel wichtiger ist, ist, dass der ganze Effekt auch nach 6 Monaten, wir wissen heute auch nach 12 Monaten, noch anhielt. Das ist wichtig, um den Placebo-Effekt auszugrenzen. Wenn ich Ihnen sage, hier haben Sie ein Medikament, das hilft Ihnen, dann wissen wir, dass es einem Drittel der Patienten hilft, nur weil wir es ihm einreden. Wir wissen aber auch, dass es eben nicht 100% sind, wie hier, die Erfolg haben. Und wir wissen, dass beim Placebo-Effekt der Effekt verschwindet mit der Zeit und die Beschwerden wieder zurückkommen, was hier nicht der Fall ist. Und was auch noch interessant ist, was uns fasziniert hat, ist, das sind die Säulen hier des HbA1c-Wert, der Langzeitzucker. Der Langzeitzucker war zu jenem Zeitpunkt noch nicht im Normbereich. Die graue Linie ist im Normalbereich. Das heißt, obwohl der Zucker noch nicht verschwunden war aus dem Gewebe, war die Neuropathie schon weg. Und jetzt sind wir da, wo ich Ihnen anfangs gesagt habe, haben wir die Krankheit des Diabetes richtig verstanden? Wenn die Begleiterkrankung früher verschwindet als die Haupterkrankung, dann stimmt etwas nicht mit Ursache und Wirkung. Und deshalb sind diese Ergebnisse so faszinierend. Was könnte dahinter stecken? Ich habe Ihnen gesagt, wir verstehen heute noch nicht alles und wir fangen es erst an zu verstehen. Aber ein paar Dinge haben wir schon herausgefunden. Und was wir herausgefunden haben hier bei diesen Patienten ist, dass es im Gewebe sogenannte Sauerstoffradikale gibt oder oxidativer Stress ist ein anderes Wort dafür, der wahrscheinlich die Nerven schädigt. Das hat etwas zu tun mit der Verfettung des Gewebes und mit der Entzündung, die im Gewebe dadurch entsteht. Dadurch entstehen im Körper Substanzen, die herumschwimmen und unter anderem die Nerven schädigen. Und was man jetzt gesehen hat, ist eine Korrelation, die Sie in einem natürlichen System kaum je finden. Wenn ein Wert bei 1 ist, bedeutet das, es korreliert exakt. Das heißt, ein bisschen mehr bedeutet auch ein bisschen mehr Wirkung. Und wir sind nahe bei 1, sehen Sie, 0,9. So etwas in einem biologischen System zu sehen, ist schon fast unglaublich. Das heißt, da muss wahrscheinlich möglicherweise ein Zusammenhang bestehen. Nicht gesichert, aber möglich. Hier sehen Sie die, die histologischen Bilder. Das ist das Nitrotyrosin, das ist dieser oxidative Stressparameter, stark angefärbt. Und nach der Operation gibt es ihn nicht mehr im Gewebe. Er verschwindet nach der Operation. Während, nochmal die Bilder hier gezeigt, der Blutzucker überhaupt nicht korreliert mit diesem Effekt. Wir haben den Blutzucker eingestellt und Sie sehen, diese Kurve läuft jetzt nicht so steil, sondern sie läuft ganz flach. Und sie ist auch nicht mehr signifikant, dieser Wert ist nicht mehr unter 0,5. Das bedeutet, es gibt keine Korrelation zwischen Blutzuckereinstellung und dem Verschwinden dieser Neuropathie bzw. diesem oxidativen Stress. Das heißt, die Chirurgie, die wir angewendet haben, macht etwas zufälligerweise, das wir gar nicht von ihr wollten, weil wir wollten ursprünglich nur Gewicht senken, aber sie tut etwas im Körper, das dazu führt, dass Sauerstoffradikale verschwinden aus dem Organismus und deshalb kann sich die Begleiterkrankung beheben. Das Ganze geht noch weiter. Wir haben nämlich angefangen, durch diese Beobachtung angefixt, wenn man so will, angefangen, die Augen besser zu öffnen für diese sogenannten mikrovaskulären Komplikationen, zu denen eben auch die Neuropathie gehört. Und da haben wir uns die Niere angeschaut. Ist letztes Jahr im Deutschen Ärzteblatt international veröffentlicht worden und hat auch ein sehr großes Echo bei den niedergelassenen Hausärzten erzeugt. Wenn Sie hingehen und diese Patienten nehmen, die gesunde Diabetiker sind, gesunde Diabetiker, hat man zu denen gesagt, die haben noch keine Endstage-Nierenerkrankung mit Dialysepflichtigkeit und Blutwäsche, aber sie haben offenbar schon eine Vorschädigung der Niere. Das kam hier raus. Diese Werte, die Sie da aufgetragen sehen, diese Linien, die abfallen, der oberste Punkt ist vor der Operation, dann nach 12 Monaten geschaut und nach 12 und nach 24 Monaten geschaut. Und die Linie fällt ab. Und was Sie hier sehen, ist das Albumin. Die Diabetes haben, wissen, dass das Albumin im Urin regelmäßig bestimmt wird, weil es ein Hinweis ist auf eine beginnende Nierenerkrankung. Und die Albuminausscheidung war bei diesen Patienten schon erhöht. Und sie normalisierte sich mit der Chirurgie, nach 2 Jahren. Der Wert dieses Adiponektin daneben ist ein noch genauerer Parameter, genauer als Albumin, den man normalerweise in der Hausarztpraxis nicht macht. Wir haben ihn aus wissenschaftlichen Gründen bei unseren Patienten gemacht und da ist der Effekt noch extremer. Das heißt, diese Nieren scheinen sich nach Diabeteschirurgie zu erholen, obwohl wir noch gar nicht wissen, dass diese Patienten eine beginnende Nierenerkrankung haben. Es ist also nephroprotektiv, wie man dem sagen kann. Wir schützen die Nieren bei Diabetikern durch diese Operation. Es geht weiter. Hepatopathie. Diese gesunden Diabetiker haben wir hier gesehen, zufälligerweise, weil wir bei allen eine Leberbiopsie gemacht haben, vorher und nachher, eine Fettleber. Ich habe möglicherweise eine Fettleber und wenn ich einen Diabetes habe, ist das Risiko noch höher. Wenn wir diese Patienten operieren, passiert Folgendes. Sie sehen hier auf der rechten Seite, alles was weiß ist, ist Fett. All diese dunklen Punkte sind Entzündungszellen zwischen dem Fett, dazwischen, die kleinen. Und was passiert, wenn man sie operiert? 36 Monate nach der Operation ist das Fett weg. Sie können das auch in den Histologien sehen. Diese Punkte, das sind alle 20 Patienten aufgetragen. Steatose heißt Verfettung der Leber. Dann gibt es hier einen sogenannten Score, der die Schädigung durch Steatose abbildet. Und dieses Ballooning sind eben diese aufgeblasenen Fettzellen zwischen den Zellen. Und Sie sehen, dass diese Punkte vorher und nach der Operation alle abfallen. Bis auf null. Nach 3 Jahren. Und wenn Sie das Ganze in einen sogenannten NASH-Score auftragen, der NASH-Score ist ein Aktivitätsscore der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung, dann sieht man, dass auch dieser Score praktisch auf null runtergeht, während der vor der Operation deutlich erhöht war. Über 3 heißt hohes Risiko für eine nicht-alkoholische Fettleber. Und jetzt müssen Sie dazu noch Folgendes wissen. Lebertransplantation. Wir reden ja von Prävention. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass in naher Zukunft, wahrscheinlich schon in 5 Jahren, die nicht-alkoholische Fettleber, induziert durch Übergewicht und Diabetes, der Grund Nummer 1 sein wird für Lebertransplantation. Denn Alkohol hat sie schon überholt. Der häufigste Grund heute noch ist die Leberzirrhose durch Hepatitis C. Und dafür haben wir heute sehr potente Medikamente, die die Hepatitis C wahrscheinlich ausrotten werden. Bleibt noch die Fettleber, die zur Transplantation führt, wenn man eben nicht vorher was macht. Was kann man dagegen tun? Gewicht abnehmen. Kann man Gewicht abnehmen? Ohne Chirurgie kaum. Das ist ein Fakt. Dann kommt noch ein letztes Dia zu dem Thema Fettleberfunktion. Ich habe es vorhin angedeutet, ich wollte es nur noch mal zeigen, weil wir ja über Wirkungsmechanismen sprechen wollen. Ich werde immer wieder gefragt, wie funktioniert es denn? Es funktioniert unter anderem so, dass Leptin ist der schädliche Stoff im Fett, der mit dem Fett proportional einhergeht. Diese Patienten nehmen also Gewicht ab, deshalb geht das Leptin zurück. Und das Adiponektin ist ein Stoff, der auch im Fett gebildet wird, aber eben das Fettgewebe normalisiert sich. Und dieses Adiponektin, wenn das im Körper rumschwimmt, führt das zu einer Sensitivisierung der Zellen auf Insulin. Das heißt, das Insulin, das sie produzieren, kann besser wirken, wenn dieser Stoff ansteigt. Das passiert, weil im Fettgewebe die Entzündung zurückgeht. Was Sie hier sehen, oben präoperativ, alles, was hier lila ist oder auch rot, das sind Entzündungszeichen im Fettgewebe. Entzündungszellen. Das sind Bilder nach der Operation und Sie sehen nur noch durchsichtiges Fett ohne Zellen dazwischen. Das heißt, die Entzündung verschwindet aus dem ganzen Körper und aus dem Fettgewebe und damit wird Insulin wieder wirksamer im Körper. So ist ein Wirkungsmechanismus. Ich komme noch kurz und da gehe ich schnell drüber, weil ich das immer wieder gefragt werde. Ich hoffe, ich habe Ihnen bis zu diesem Zeitpunkt zeigen können, es ist kein Schabernack, den wir hier tun. Wir befassen uns seriös mit einer Therapieoption, die möglicherweise in Zukunft eine Therapieoption für den Diabetes mellitus werden muss, weil sie effizient und sicher ist. Und auch kosteneffektiv, wenn ich nochmal in Erinnerung rufen darf, dass ein Jahr Insulintherapie etwa so viel kostet wie eine Operation. Ein bisschen weniger. Wie wirkt das Ganze? Da zeige ich immer gerne dieses Bild. Tatsächlich wissen wir noch nicht genau, wie es funktioniert, weil wir stehen am Anfang der Erforschung dieser Therapieform. Die Frage ist nur, sollen wir deshalb darauf verzichten, weil wir noch nicht wissen, wie es funktioniert? Hier habe ich Ihnen mal ein Bild aufgemalt, das ist in Diabetes Care, das ist eine sehr renommierte internationale Zeitschrift erschienen. Ein Bild aufgemalt, wie das Ganze funktionieren könnte. Was Sie sehen, ist ein kompliziertes Bild. Aber was Sie auch sehen, ist, dass an ganz verschiedenen Organen im Körper etwas passiert. Und dass auf ganz verschiedenen Ebenen etwas passiert. Ich habe Ihnen jetzt mal GLP-1, haben wir schon genannt, das ist dieses Liraglutid oder dieser Stoff, der auch vom Körper aus hergestellt wird. wirklich um Gallensäure und dieses FGF-19, das sind Steuerungshormone im Körper, die sich verändern nach der Chirurgie. Können wir messen, die steigen an. Und wir wissen, dass diese drei Hormone im Körper einen Effekt haben. Das heißt, wir machen etwas, durch diese Intervention verändert sich im Körper das Hormongefüge zum Guten. Und die Wirkungen dieses Hormongefüges sind vielfältig am Muskel, im Fettgewebe, im Hirn, in der Leber, an der Bauchspeicheldrüse, im Magen, im Magen-Darm-Trakt. Zusammengefasst führt es dazu, am Hirn, dass sie weniger Hunger haben. Konnten wir schon zeigen. Dass sie die Energie anders verwerten. Ich habe auch vorhin den Winterschlaf des Eisbären erwähnt. Die Chirurgie macht das Gegenteil. Sie fährt den Grundumsatz hoch. Deshalb ist der Gewichtsverlust nach Chirurgie auch dauerhaft. Das Insulin wirkt besser an der Muskulatur. Das heißt, der Zucker wird besser in die Muskulatur aufgenommen und verstoffwechselt. Er bleibt nicht mehr im Blut. Deshalb geht auch der HbA1c-Wert dauerhaft runter und effektiv runter. Das Fettgewebe normalisiert sich, die Entzündung aus dem Fettgewebe verschwindet, die Leber normalisiert sich, die Glukoseproduktion in der Leber geht runter und damit kommt der ganze Organismus in ein Gleichgewicht zurück, das er vorher nicht mehr hatte. Und das können Sie mit einem einzelnen Medikament nicht erreichen. Wenn Sie an all diesen Organen und an allen diesen Orten eingreifen wollten, brauchen Sie mehrere Medikamente und Sie alle wissen, dass Medikamente auch Nebenwirkungen haben und die viele Medikamente haben und Ihnen wissen, was es bedeutet, am Tag 10 Medikamente zu nehmen und dabei nicht durcheinander zu geraten. Jetzt kriegen Sie eine Operation, die all diese Medikamente ersetzt. Wir wissen nicht wie, aber sie tut's. Hier zeige ich Ihnen ein paar Diagramme, die zeigen, dass das tatsächlich stimmt. GLP-1, dieses Medikament, das Sie teuer kaufen können, können Sie induzieren durch einen Magenbypass. Sie sehen hier, der Patient vor der Operation, dann nach der Operation, wenn er eine Nahrung zu sich nimmt. Die oberste Kurve ist die Reaktion auf die Nahrung, sie steigt steil an, während die unterste Kurve, die flache, der Patient war vor der Chirurgie. Es kommt überhaupt zu keinem Anstieg mehr. Sehen Sie das? Die Kurve läuft komplett flach. Deshalb wirkt das Insulin nicht mehr. Nach der Operation, am ersten Tag quasi, steigt dieses GLP-1 vom Körper selber produziert an. Nach der Nahrungsaufnahme. Und deshalb wirkt das Insulin wieder besser. Das gilt für den Magenbypass gleich wie für den Schlauchmagen. Dann habe ich Ihnen vorhin im komplizierten Diagramm gezeigt, Gallensäure werden hochreguliert. Das konnten wir an unseren eigenen Patienten messen. 3 Jahre nach der Operation hatten diese Patienten einen höheren Gallensäurespiegel, der auch sensitivisierend auf das Insulin, auf die Wirksamkeit wirkt. Das Ganze können Sie dann noch komplexer auf zellulärer Ebene machen, indem Sie die DNA bzw. die RNA messen, die für diese Enzyme kodiert. Und dann sieht man eben, dass diese Zellen mehr Gallensäuren produzieren. FGF habe ich Ihnen auch gezeigt, das ist das dritte Hormon, das auf dieser komplizierten Darstellung war. Auch das geht hoch. Und jetzt zeige ich Ihnen, dass das eben tatsächlich etwas ist, was offenbar unabhängig vom Gewicht zu funktionieren scheint. Das sind jetzt Ratten. Ich gebe es zu, nicht Menschen, Ratten, aber was ist hier passiert? Bei Ratten können Sie halt Dinge tun, die Sie bei Menschen nicht tun können. Hier sehen Sie in der obersten Gruppe Ratten, die wurden gar nicht operiert. Die hat man einfach als Kontrollgruppe mitlaufen lassen. Dann kommen hier Ratten, denen hat man nur den Bauch aufgemacht und wieder zu. So dass die Ratten denken konnten, sie seien operiert worden. Und die unterste Kurve war eine Gruppe von Ratten, die tatsächlich operiert wurden. Was ist passiert? Sowohl die Ratten, die einen Magen-Bypass bekommen haben, als auch die, die keinen bekommen hatten, aber operiert wurden, hatten ein tieferes Gewicht als die Ratten, die nicht operiert wurden. Durch die Operation, durch das Operationstrauma. Nach 3 Monaten waren aber die Ratten, die einen Magen-Bypass hatten, sowohl die wie auch die, die nicht einen Magen-Bypass hatten, gleich schwer. Sehen Sie das? Diese Ratten hat nicht gejuckt, ob sie einen Magen-Bypass hatten oder nicht. Sie haben das Gewicht aufgeholt, dass sie am Anfang niedriger waren. Also die Kurve kommt von unten und holt auf. Irgendwann haben sie sich von der Operation erholt, sie haben sich an den Magen-Bypass gewöhnt und das passiert auch bei den Menschen und dann haben sie die Ratten wieder aufgeholt mit dem Gewicht. was ist jetzt aber mit dem Blutzucker passiert? Und da müssen Sie jetzt sehen, dass die Säulen, je höher die Patienten hatten, die Ratten bekamen einen sogenannten Glukosetoleranztest. Man hat den Ratten eine starke Glukoselösung, also Zuckerlösung zu trinken gegeben. Und dann hat man gemessen, wie viel Glukose im Blut zu messen war. Und dann sehen Sie, dass die Ratten mit dem Magenbypass nach einer Woche einen deutlich tieferen Glukosespiegel hatten, als die Ratten, die eine Schemm-Operation hatten. Also keinen Magenbypass. Und das Ganze hat angehalten, auch nach 32 Wochen noch. Obwohl sie genau gleich schwer waren, also kein Gewicht verloren hatten. Das heißt, hier passiert etwas auf einer ganz anderen Ebene. Das hat nichts mit Gewichtsverlust zu tun, sondern es hat, ich habe es vorhin angedeutet, eben was mit dem Hormonhaushalt im Körper zu tun, der verändert wird durch diese Operation. Das Ganze habe ich Ihnen gezeigt, konnte man auch Menschen zeigen, das hat einen Einfluss aufs Gehirn. Die Patienten essen nach der Operation keine Burger mehr, im übertragenen Sinn. Sie wählen weniger fette Nahrung, das gehe ich jetzt schneller durch, das hat man auch an Rattenexperiment gezeigt. Sie nehmen weniger fettige Nahrung zu sich, aber gleiches Volumen und gleiche Kalorien, aber weniger Fett. Und sie präferieren, sie haben eine höhere Empfindlichkeit für Süßes und Fett. Das heißt, wenn man, das hat man hier gemacht bei Menschen, den Menschen 100 Trinklösungen anbietet, die sie alle durchprobieren können, die in einer ansteigenden Süßigkeit aufgestellt sind, also verteilt sind, dann können Menschen, die einen Magenbypass hatten, Süßigkeit früher erkennen als die Menschen, die keinen Magenbypass hatten. Sie sind empfindlicher für Süßigkeit. Nur durch diese Bauchoperation, und das hat was mit den Hormonen zu tun, die das Gehirn umspülen. Die Folge davon ist natürlich, dass sie weniger süß essen, weil sie es süßer empfinden. Und das Gleiche gilt für Fett. Das heißt, und jetzt kommt noch der Energieumsatz, hier sehen Sie an diesem Diagramm, dass sich nach einer Operation der Energieumsatz steigert. Anders als bei einem Diätpatienten, wo der Energieumsatz runtergeht. Das heißt, diese Patienten essen nach der Operation möglicherweise gleich viel, aber das, was sie essen, wird besser verstoffwechselt. Sie brauchen mehr Kalorien am Tag und dann nehmen sie Gewicht ab. Und noch das letzte Diagramm, das wird immer wieder gerne wahrgenommen. Auch der Stuhl verändert sich. Die meisten von Ihnen kennen sicher das Buch Darm mit Charme, ein Weltbestseller. Und da werden solche Dinge beleuchtet. Der Magenbypass verändert das sogenannte Mikrobiom. Dadurch, dass der Darmtrakt umgestellt wird, gibt es Bakterien. Das sehen Sie, diese blauen, die vorher häufig waren, sind nach dem Magenbypass nur noch selten. Dafür sind die roten häufiger. Und das führt dazu, dass eben wahrscheinlich die Verstoffwechselung der Energie sich verändert. Die Bakterien essen mit. Und möglicherweise auch der Hormonhaushalt sich verändert. Man konnte zeigen, dass wenn man bei Mäusen diesen Stuhl von operierten Patienten auf Ratten auf nicht operierte überträgt, dann nehmen die Tiere, die übergewichtig waren, aber nicht operiert, nachher Gewicht ab. Damit hat man gezeigt, dass das Mikrobiom tatsächlich einen Einfluss hat auf diese ganze Wiederherstellung des Organismus. Ich komme zum Schluss. Ich habe Ihnen jetzt viel gezeigt über die Epidemie des Übergewichts und des Diabetes, dass wir zurzeit eben noch keine effiziente Therapie haben und dass die Chirurgie möglicherweise, und ich sage es immer so, wie es ist, möglicherweise eine effektive Therapie sein könnte. Wieso sage ich nicht, dass sie eine ist? Alles, was ich Ihnen gezeigt habe, sind nur sogenannte Surrogatparameter. Wir haben ein paar Wirkungen gezeigt, die wir vermuten, dass sie sein könnten. Wir haben sie häufig bei Mäusen und Tieren gezeigt und nicht am Menschen. Ich habe Ihnen gezeigt, dass der HbA1c-Wert effizient in den gesunden Bereich verschoben werden kann. Aber was habe ich Ihnen nicht gezeigt? Ich habe Ihnen nicht gezeigt, dass wir damit Langzeitkomplikationen des Diabetes verhindert haben. Und dass wir die Mortalität gesenkt haben. Das habe ich Ihnen gezeigt für schweres Übergewicht. Das ist bewiesen. Aber ich habe es Ihnen nicht gezeigt für sogenannte gesunde Diabetiker. Es könnte also sein, dass wir diese Patienten operieren, dass wir einen HbA1c-Wert optisch verschönern, dass die Patienten aber an der Operation in 5 von 1000 Fällen versterben und das darüber hinaus von der Operation hinsichtlich Diabetes-Therapie nichts haben, weil die Komplikationen trotzdem kommen, weil trotzdem die Patienten versterben. Nach einer bestimmten Zeit, das haben wir noch nicht, wissen wir noch nicht. Und auf das kommt es an, letzten Endes ist das das Einzige, worauf es ankommt, und das nennt man harte Endpunkte. Wir haben keinen Langzeitverlauf bisher, wir haben keine multizentrischen Studien bisher, und deshalb braucht es die DiaSearch 2-Studie. Das ist im letzten Schluss noch ein kleines, eine kleine Werbung. Sie haben gesehen, wir nehmen diese Thematik sehr ernst, und ich glaube, wenn wir glauben, dass diese Therapieform eine effiziente Form für die Zukunft ist, dann müssen wir beweisen, und ich glaube, es wird uns eben auch gelingen, dass Patienten mit Diabetes, die operiert sind, länger leben und weniger Diabetes-assoziierte Komplikationen haben. Das können wir aber nur mit einer solchen Studie machen, die wiederum Patienten zufällig der Chirurgie oder der bisher etablierten Standardtherapie zuweist. So sehen die Einschlusskriterien aus. Es sind wieder Diabetiker, die Insulin benötigen, und solche, die eine mikrovaskuläre Komplikation haben, also entweder eine Neuropathie, eine Nephropathie mit Albumin, das im Urin ausgeschieden wird, oder eine Augenhintergrundveränderung, eine sogenannte Retinopathie. Dann messen wir bei diesen Patienten den sogenannten primären Endpunkt nach 8 Jahren, das heißt den Langzeitverlauf, und da wird ein Composite-Endpunkt gemessen, der bestehend ist aus Tod, wenn man verstirbt, an der Folge des Diabetes oder an der Folge der Operation, oder wenn man eine sogenannte makrovaskuläre Komplikation hat, wie zum Beispiel einen Herzinfarkt oder ein Nierenversagen oder einen Schlaganfall. Sekundäre Endpunkte sind dann, laufen natürlich mit, wie ist die Lebensqualität von diesen Patienten, wie sind die Komplikationen durch die Operation, durch den Diabetes und wie sind die Kosten. Warum haben wir diesen Endpunkt so gewählt? Weil wir eben diese Steno-2-Studie kennen. Ich habe Ihnen schon mal ein Diagramm ganz am Anfang gezeigt mit dieser effektiven Therapie, intensivierten Therapie, die es geschafft hat, den HbA1c-Wert unter 6 zu schieben. Und diese Patienten hatten eben eine solche mikrovaskuläre Komplikation. Und man hat diesen Endpunkt gewählt, den wir auch für diese Patienten in der DiaSearch-2-Studie gewählt haben. Und ich habe Ihnen dieses Diagramm schon gezeigt, die Studie damals hat gezeigt, dass man mit einer intensivierten Therapie tatsächlich die Langzeitkomplikationen von 44% auf 24% senken kann. Das haben Sie schon gesehen. Und was wir zeigen möchten, ist, dass man nach 8 Jahren mit einer chirurgischen Intervention diese Komplikationsrate nochmal fast halbieren kann. Dann würde man sagen, das ist ein relevanter Gewinn durch diese Therapie. Damit man das erreichen kann, wissen wir, das kann man statistisch berechnen, muss man 200 Patienten operieren und 200 Patienten begleitend mit der gängigen Standardtherapie therapieren als Kontrollgruppe. Wir hoffen natürlich, dass wir diese Studie durchführen können. Die Chirurgie ist wiederum finanziert über einen Sponsor, das heißt, die Krankenkasse wird das nicht bezahlen, aber die Studie bezahlt es. Und dann hoffe ich, wenn diese Studie abgeschlossen ist, die läuft jetzt, dass wir dann in 8 Jahren auch wissen, ob tatsächlich die Chirurgie auch lebensverlängernd und komplikationssenkend ist in Relation zur aktuell verfügbaren medikamentösen Therapie. Ich darf zusammenfassen, ich hoffe, ich habe Ihnen gezeigt, Chirurgie kann die effektivste Therapie des Diabetes mellitus Typ 2 werden. Der Wirkungsmechanismus scheint multifaktoriell und das ist ein Vorteil gegenüber der medikamentösen Therapie, weil Sie mit Medikamenten in der Regel immer nur einen Faktor ansteuern können, dabei Medikamentennebenwirkungen in Kauf nehmen, gegen die Sie wieder ein Medikament einsetzen müssen. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie schon mal Voltaren oder Ibuprofen nehmen mussten und dazu musste man noch Pantoprazol, also irgendeinen Säureblocker nehmen, weil das Voltaren zwar die Schmerzen weggemacht hat, aber gleichzeitig Magen-Sodbrennen erzeugt hat. Solche Sachen hat man natürlich zu kämpfen, wenn man allein medikamentös gegen eine Krankheit vorgehen will. Wir brauchen harte Endpunkte und dafür lege ich all jenen, die das interessiert, die DiaSearch 2-Studie ans Herz. wenn sie niedergelassener sind oder auch Patient oder Patienten kennen, empfehlen Sie dem Patienten diese Studie, damit wir sie einschließen können. Und wir brauchen weitere klinische Studien und translationale Studien, damit wir besser verstehen, was überhaupt bei dieser Chirurgie passiert. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.